Ja, einen recht schönen guten Morgen auch von mir. Und ihr habt das gerade so schön gesungen im Lied. Wir folgen deiner Stimme und diesen Worten, Holger hat das so schön anmoderiert, diesen Worten, die unser Herr am Kreuz ausgesprochen hat, die wollen wir uns heute Morgen mal etwas genauer anschauen. Das sind Worte, wenn man sich, das werdet ihr am Ende, nachdem wir die betrachtet haben, sicherlich auch feststellen, wenn man sich damit mal auseinandersetzt. Du kannst ruhig die Präsentation anmachen. Danke, André. Worte, die eigentlich das, was der Herr Jesus uns in seinem Evangelium mitgegeben hat, die dieses Evangelium ein Stück weit beschreiben, in seiner ganzen Fülle. Seine letzten Worte, ich denke, viele von euch kennen sie, haben sie mit Sicherheit schon oft gelesen, aber ich denke, es ist immer wieder neu wertvoll, sich darüber Gedanken zu machen. Eines dieser Worte finden wir sowohl im Matthäusevangelium in Kapitel 27, Vers 46, aber auch im Markusevangelium. Wenn du die nächste Folie... Ja, ich habe das Ding vergessen. Dort heißt es, um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, Lama, Sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich denke, das sind bewegende Worte. Aber es sind auch Worte, die die Menschen, die damals das Ganze mitbekommen haben, sehr wohl kannten. Jesus zitiert hier den Anfang des Psalm 22. Die Menschen damals, die kannten diesen Psalm und sie wussten, was er bedeutet. Mit diesem Zitat verweist er ein Stück weit darauf, wie es weitergehen soll. Denn auch in diesem Psalm, der beginnt mit einem Schrei der Gottverlassenheit. Aber das Schöne ist, dieser Psalm berichtet noch mehr. Er bleibt dort nicht stecken, sondern wer ihn betet und wer durch diese Nöte hindurchgeht, der erfährt eine starke Zuversicht. Eine Zuversicht zur Nähe Gottes und am Ende mündet er sogar in einem Lob Gottes. Interessant, diese Worte, die eigentlich so ein Stück weit traurig sind, seine Verlassenheit darstellen, aber die gleichzeitig mit dem Zitieren dieses Psalms viel weiter gehen, die nämlich Zuversicht suchen bei Gott und die dazu führen, letztendlich Gott zu loben. Wir finden weitere Worte im Lukas-Evangelium, im Kapitel 23, im Vers 34. Während seine Schinder unten sitzen und seine Kleider untereinander verteilen, spricht der Herr Jesus folgende Worte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Aufgabe dieser römischen Kohorte, die mit der Hinrichtung des Herrn Jesus beauftragt waren, war sicherlich aufzupassen, dass da nichts passiert, ein Stück weit das Geschehen zu überwachen. Aus ihrer Sicht alles legitim, das war ihre Aufgabe, das war ihr Job. Bemerkenswert die Worte unseres Herrn, der gegenüber denen, die ihn gepeinigt haben, weder Fluch noch Beschimpfung von sich gibt, sondern er leidet so, wie er das vorher seinen Jüngern und vielen Menschen verkündet hat. Denken wir an die Bergpredigt, wo er dazu aufgefordert hat, seine Feinde zu lieben und dem, der dich auf die rechte Backe schlägt, auch die linke hinzuhalten. Und genau für die, die dort beschrieben werden, die jetzt in dieser Situation so lebendig werden, für die leistet er Fürbitte für seine Folterknechte. Er bittet für sie, dass sie vielleicht auch aufmerken, dass sie erkennen, was hier passiert und nicht in ihrer Arroganz verharren. Denn letztendlich, und das wissen wir, ist er auch für sie gestorben. hängt er für ihre Schuld am Kreuz von Golgatha, auch wenn sie selber das vielleicht nur als einer ihrer Routinejobs empfinden. In Lukas 23, im Vers 43, finden wir weitere Worte. Und wir alle kennen diese Gegebenheit, die dort beschrieben wird, wo diese beiden Verbrecher rechts und links neben ihm hängen und der Jesus zu dem einen spricht: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Einer dieser beiden Männer erkannte seine Schuld. Er erkannte seine Schuld, aber auch die Gerechtigkeit, die in dieser Bestrafung lagen. Er hing zu Recht da. Und der andere, der hatte nur Spott und Hohn übrig. Er bezeichnet den Herrn Jesus als Versager, der unfähig ist, sich selber zu retten. Aber der andere erkennt ihn als den wahren Messias. Und er macht das, was vielleicht jeder von uns in seinem Leben schon gemacht hat, was er immer wieder macht. Er wendet sich gläubig an den, der ihm helfen kann, an den Herrn Jesus. Er bittet ihn, ihm zu helfen, wenn er in seinem Reich ist. Und er erkennt, wer da neben ihm hängt. Ich denke, wir finden uns vielleicht wieder in dieser Situation, so manches Mal, wo wir unsere Schuld zu unserem Herrn bringen und gewiss sein dürfen, dass das, was dieser Mann hier erlebt, auch uns zuteil wird. Der Herr Jesus, der spricht diesen Übeltäter gerecht. Für jeden, der seine Schuld bekennt, steht der Weg ins Reich Gottes offen. Dieser Mann, der hier neben dem Herrn Jesus am Kreuz hängt, ist sicherlich in vielen Punkten für uns ein Vorbild. Drei Verse weiter finden wir auch in Lukas 23, im Vers 46, folgenden Vers. Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Auch dieser Ruf, den der Herr Jesus hier ausspricht, das ist kein Ruf von demjenigen, der sich verlassen fühlt, der sich einsam fühlt, sondern es ist ein Ruf von jemand, der vertraut, der seinem Gott und Vater vertraut. Er selbst ist in die Hände der Menschen gegeben worden und nun übergibt er sich selber wieder zurück in die Hände seines Gottes. Im Johannesevangelium finden wir weitere Worte im Kapitel 19 in den Versen 26 bis 27. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Eine eigenartige Situation. Aber ich denke, auch die spricht für unseren Herrn. Trotz all seiner Not denkt er noch an Menschen, die ihm nahestehen, die ihm umgeben haben. Und es geht ihm nicht nur darum, dass seine Mutter versorgt wird. Das wäre vielleicht etwas zu vordergründig. Noch in seinem Sterben hat er sozusagen im Kopf, bewegt ihn das, was seine Leute brauchen. Und so übt er Nächstenliebe. Und er mahnt diese beiden, seine Mutter und den Jünger, der ihm besonders nahe steht, das, was er in seinem Leben vorgemacht hat, nämlich die Nächstenliebe, praktisch umzusetzen. Die beiden hatten vorher nichts miteinander zu tun, aber in dieser Liebe unseres Herrn werden sie einander zum Nächsten und sind jetzt praktisch so etwas für eine Familie, wie eine Familie. Und das, was für die beiden gilt, das gilt sicherlich auch für uns heute, für alle, die wir dem Herrn Jesus nachfolgen. Den Blick für unseren Nächsten, den Blick für den, der Hilfe braucht. Und wir wissen, damals in der Zeit als, ich sag mal, dass, wie wichtig es ist, Gemeinschaft zu haben, füreinander da zu sein, einander zu versorgen. Aber auch in unserer Welt, die häufig so kalt ist, so, ich sag jetzt mal, so macht- und zielorientiert, ist es wichtig, immer wieder den Blick für den Nächsten zu öffnen. In Johannes 19, Vers 28, da lesen wir, danach, als Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Auch das interessant. Die Bibel selber weist darauf hin, dass es im Alten Testament eine Prophezeiung gibt, die genau das vorhersagt. Dieser menschliche Ruf, diese qualvolle Not, in der der Herr Jesus hier steckt, in dieser Situation kann er sich nicht selber helfen, sondern er ist angewiesen auf andere, auf die Gnade anderer. Seine Ohnmacht, seine Armut, dieses Verlassensein hier am Kreuz, diese Machtlosigkeit, die werden darin offenkundig. Es ist ein Zitat aus dem Psalm 63. Dieser Psalm 63, dieses Zitat, bringt einmal mehr die Sehnsucht nach Gott zum Ausdruck. Dort heißt es, Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir, mein ganzer Mensch verlangt nach dir aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist. Jesus betet zu seinem Gott um Zuwendung, um Hilfe. Mit seinem Ruf, mich dürstet, erweist er sich als bedürftiger Mensch. Als jemand, der auf Gott angewiesen ist. Und der ganz gewiss weiß, dass Hilfe für ihn nur von Gott kommen kann. Aber was wir hier finden, ist eine weitere Demütigung. Denn der Essig, den die Soldaten ihm reichen, der ist vielleicht nicht das, was wir darunter verstehen, sozusagen ein ziemlich trockener Wein, etwas verdünnt mit Wasser, wie so eine Art Weinschorle, sondern es ist in Wirklichkeit etwas Ungenießbares, wie es auch in Psalm 69 beschrieben wird. Dort wird jemand zu Unrecht verfolgt und ohne Grund gehasst, steht unter falscher Anklage und man treibt Spott mit ihm und man redet ihm übel nach. Und in diesem Psalm sagt er über seine Verfolger, sie geben mir Galle zu essen und Essig zu trinken für meinen Durst. Ein ganz klarer Hinweis auf das, was der Herr Jesus hier erlebt. Der Essig, der bringt ihm keine Erfrischung, sondern er ist vielmehr eine weitere Schmähung, die er zu erdulden hat. Es ist sozusagen der Gipfel des Spottes, den man hier mit dem Herrn Jesus treibt. Einem Hilflosen, einem Ohnmächtigen, jemand, der auf andere angewiesen ist, Essig darzubieten. Im Kapitel 19, Vers 30 des Johannesevangeliums, da finden wir die letzten Worte. Da heißt es, als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Menschlich betrachtet heißen diese Worte, ich muss jetzt sterben. Aber Johannes versteht den Tod Jesus hier nicht als ein passives Erleiden, sondern es ist das Vollenden. Mit seinem Tod vollendet er sein Werk. Er bringt das zu Ende, was er angefangen hat. Nämlich den Sieg über die Mächte dieser Welt. Den Sieg über den Tod. Er stirbt zwar wie ein Ungerechter, aber nicht als ein solcher. Er geht an der Last unserer Sünde zugrunde, das finden wir in seinem Wort. Er hat sie getragen, damit wir nicht daran zerbrechen. Und er hat alles vollbracht. Die Vergebung unserer Sünde und den Beweis oder den Erweis der Liebe Gottes. Ihr kennt das vielleicht oder ihr wisst das vielleicht noch vor einigen Jahren an einem Ostersonntag. Da stand ich auch hier und wir haben uns Gedanken gemacht über dieses Thema. Und wir wissen nicht, weil die Bibel das nicht so im Detail überliefert, ob der Hauptmann, von dem wir in Markus 15, Vers 39 lesen, diese kompletten Worte mitbekam. Aber ich denke, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass er diese Kohorte, diese Gruppe von Soldaten befehligt hat und all das mitbekommen hat, was dort geschehen ist. Auch wie die anderen hat er mitbekommen, wie die Erde bebte und sich der Himmel am helllichten Tage verdunkelte. Er hat all diese Worte, diese voller Liebe auf der einen Seite und doch voller Unschuld dieses Gekreuzigten, ja, die das zum Ausdruck gebracht haben, er hat all diese Worte mitbekommen. Er hat darüber nachgedacht, vielleicht wie wir heute Morgen auch neu darüber nachdenken. Stell dir vor, du wärst an seiner Stelle gewesen. Du hättest all diese Worte mitbekommen. Und wenn du über die Ereignisse im Zusammenhang mit dem Tod des Herrn Jesus genauso staunen kannst wie er, und wenn du die Fülle und die Tiefe dessen erkennst, was wir aus diesen Worten lernen können, die Jesus am Kreuz gesprochen hat, dann kommst du vielleicht, und das wünsche ich mir für jeden von uns, zu dem Schluss, den auch der Hauptmann hier ausdrückt. Er persönlich konnte das ausrufen: Wahrhaftig, dieser Mensch ist Gottes Sohn. Amen.